Prozesse, die man damit sehr gut automatisieren kann. Und das wird auch einen nennenswerten Effekt haben. Wir werden also eine Durchmischung mit diesen Möglichkeiten in den Unternehmen sehen, die nach und nach dazu führen, dass mehr und mehr Prozesse intern eben damit abgearbeitet werden können. Und dann ist es auch entscheidend, welche Unternehmen schaffen das, welche schaffen es nicht. Ich glaube, dann kommt eigentlich die viel mittelfristig langfristigere Perspektive ins Spiel, nämlich was sind echte Produktinnovationen? Also was können wir mit KI wirklich an neuen Dingen für diese Welt hervorbringen? Da, glaube ich, gucken wir ein bisschen zu sehr auf diese Prozesse und da wird es auch die ein oder andere Enttäuschung geben.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Tina Klüver. Tina hat einst am DFKI, also dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, promoviert, hat dann ein Startup gegründet, Exit. Sie wurde Co-Gründerin der KI-Initiative der Berliner Universitäten Kiez. Dann Rollenwechsel. In der letzten Legislatur leitete sie im BMBF die Abteilung Forschung für technologische Souveränität und Innovation. Und dann hat sie ein Buch geschrieben, ein kluges, Titel Zukunft Made in Germany. Und jetzt ganz frisch ist sie Executive Director von AI Nation. Das ist eine Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, um Forschenden rund um KI zu helfen, zu gründen. Also aus Wissenschaftlern Entrepreneure zu machen, die irgendwas mit KI zu tun haben. Danke, Tina, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Wann hattest du zuletzt mal wieder so einen Moment, wo du gedacht hast, ah, das hätte ich jetzt von der KI nicht erwartet, dass sie das kann?
Ah, das ist eine super Frage. Ich habe eigentlich tatsächlich viele so Momente und ich habe mich ja wirklich jetzt schon so lange mit KI beschäftigt und ich weiß ja auch einigermaßen ganz gut, was die Technik kann und was sie nicht kann im Moment. Aber letztens hatte ich beispielsweise noch mal so einen Moment im klassischen Chatbot-Gespräch einfach und da hat das dieses System geschafft, Text zu generieren, der wirklich eine Perspektivwechsel ermöglicht hat. Also sprich, nicht nur zu sagen, oh ja, ja, du hast recht, also diese Affirmation, ne, sondern wirklich zu sagen, betrachte das mal aus der anderen Perspektive und sich richtig gedreht hat und mir sozusagen proaktiv nochmal eine andere Sichtweise gegeben hat. Das fand ich total erfrischend, weil im Moment ist es ja ganz häufig gerade bei den Chatbots so, dass die eher eigentlich nochmal wiederholen, was man schon gesagt hat, in 30 Zeilen, ja. Das war klasse.
Und zwar unaufgefordert.
Unaufgefordert, ja. Mhm. Aber ich auch dachte, das ist neu. Das ist irgendwie neu hier. Ja.
Aber du hast wahrscheinlich mit dem Programm schon länger gearbeitet und das hat dich kennengelernt, oder?
Klar.
Kann es sogar so sein, dass gewissermaßen das gemerkt hat, dass du zu den Personen gehören, die keine reine Affirmation wollen?
Vielleicht. Also ich sage das auch schon durchaus häufiger mal, jetzt reicht's, ne? Gib mir nicht recht, sondern zeig mir die andere Perspektive. Das habe ich schon auch hin und wieder mal ganz explizit verlangt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich das tatsächlich merkt, weil ich noch das Gedächtnis ausgeschaltet habe.
Und wann ist das Gegenteil passiert? Wo du gedacht hast, oh Mann, ey, KI, das ist nun wirklich nicht so schwer, das müsstest du eigentlich können. Also passiert einem ja vielleicht dauernd, aber.
Ja, das passiert oft, ja.
Aber was Überraschendes, wo du gesagt hast?
Ich komme ja tatsächlich, also mein eigenes Unternehmen war ja im Kundenservice-Bereich, ne? Ich habe ja für Callcenter und für Kundenservice-Abteilungen Automatisierungen gemacht schon damals. Und das war ja vor der Zeit der großen generativen Modelle. Wir haben uns also echt abgemüht mit anderen statistischen Verfahren. Und jetzt letztens hatte ich gedacht, jetzt ist es aber nur wirklich, haben wir es ja wirklich geschafft, ne? Mit den großen LLMs. Und dann war ich in einem weiteren, wieder bei, ich weiß gar nicht bei was, aber ich war in einer Hotline und da war ein Automat dran und der war ungefähr so wie damals, 2015. Und ich dachte echt, ich sterbe. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Okay, aber da muss man jetzt fairerweise sagen, das scheint eher ein Anwendungsproblem gewesen zu sein der Firma, die diesen Chatbot aufgesetzt hat, oder?
Ich vermute mal, dass es tatsächlich eine alte Technologie war auch. Also klar, sicherlich war es als Produkt vielleicht auch nicht perfekt konfiguriert, aber ich glaube auch, dass es nicht die neueste aller verfügbaren Technologien war, die da zum Einsatz kam.
Was verstehen heute viele Menschen grundlegend falsch von oder wie verstehen Sie falsch, wenn Sie über KI sprechen? Welche Missverständnisse gibt es? Welche falschen Wahrnehmungen?
Oh, ich glaube, das größte Missverständnis, zumindest das, was mir am häufigsten begegnet, ist, dass Leute tatsächlich immer noch der Meinung sind, dass ein Chatbot eine Wahrheitsmaschine ist. Also dadurch, dass die Chatbots jetzt mehr und mehr in die Suchen auch ablösen, reinen Websuchen, habe ich den Eindruck, die Einstellung, die dort dafür gegenüber steht, ist wirklich zu sagen, stelle eine Frage, ich bekomme eine Antwort und ich gehe davon aus, dass die 100% korrekt die Wahrheit sagt. Da habe ich schon viele, viele Gespräche drüber geführt. Viele Leute, die auch mit wirklich Entrüstung zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie kann das sein? Ich habe was gefragt, den ich erwarte, dass es die Wahrheit sagt. Und es sagt aber nicht die Wahrheit. Und ich bin enttäuscht. Und also zu verstehen, dass diese Technologie letztendlich Text generiert und dass sie das sehr, sehr gut macht und dass da auch häufig ja viele Anregungen und auch durchaus korrekte Informationen dabei sind, aber nicht per se ist keine objektive Wahrheitsmaschine ist, dem man einfach alles fragen kann. Das ist, glaube ich, ein sehr grundlegendes Missverständnis, was auch viele Probleme generiert.
Nämlich?
Nämlich, dass Leute sich entsprechend falsch informieren und davon ausgehen, dass das korrekt ist. Und auch, dass eine entsprechende Enttäuschung dann wiederum mit der Technologie kommt, also über die Technologie, dass Personen, die vielleicht das erste Mal damit interagieren und denken, sie müssten sich jetzt auch mal damit auseinandersetzen und dann passiert sowas, dass sie dann danach sagen, nee, das ist also Blödsinn, ja. Also damit kann ich nichts anfangen.
Ja. Weil Enttäuschung ist ja, ne? Per se interessant, also zumindest beobachte ich, bin gespannt, ob du das auch beobachtest, dass die emotionale Beziehung zu den Chatbots weiter steigt. Ne? Ja. Das obwohl auch bei aufgeklärten Menschen, absolut, die sich mit der Technologie auskennen,
ja,
gewissermaßen es Elemente der Täuschung oder der Enttäuschung, der Freude und so weiter gibt. Ne? So, wie nimmst du das wahr? Auch in deinem Umfeld der Gründer. Also so könnt ihr alle als KI-Experten das Herz ausschalten, wenn ihr mit den KIs zu tun habt?
Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich muss. Ne? Also solange man weiß, was es ist, ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn man die eine oder andere Emotion hat. Ich habe ja schon damals in meiner Promotion auch zu Chatbots geforscht und habe da beispielsweise viele Publikationen gelesen über die Effekte, die menschliche Eigenschaften an Systemen auf Menschen haben wiederum. Also je menschlicher das System wird, desto mehr gehen wir auch mit Emotionen rein. Ne? Und wenn das zum Beispiel verkörpert wird, wenn da ein Avatar dabei ist oder ein Bild oder wenn eine Stimme dazu kommt und eben auch, wenn eine Kommunikation sich einfach so flawless anfühlt, also so ununterbrochen und korrekt und menschlich, wie das jetzt im Moment möglich ist mit den Chatbots, desto mehr machen wir das. Und ich glaube, es lässt sich auch nicht ausschalten. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, eher, dass man sich nichtsdestotrotz immer bewusst ist, was das für ein System ist, dass es ein System ist, dass es eine Maschine ist und was sie kann und was sie vielleicht auch nicht kann.
Wie wird sich das jetzt nochmal durch die Humanoiden verändern?
Aber das kommt, glaube ich, sehr auf die Humanoiden an. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir die aktuellen Humanoiden so angucke und mir vorstelle, die in meiner Wohnung stehen zu haben, dann kriege ich das kalte Grausen. Ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber ich finde die wirklich unheimlich. Und ich denke, das wird wirklich sehr massiv vom Produkt abhängen. Also wird es den Robotikherstellern, die den Humanoiden bauen, gelingen, einen Humanoiden bauen, der die richtigen Emotionen weckt bei Menschen. Hm? Und ja, da bin ich sehr gespannt, weil im Moment sehe ich das noch nicht wirklich passieren.
Gibt es eine ganz interessante Studie der Roboterpsychologin Maria Mara, die herausgefunden hat, dass Menschen sich so als Haushaltshilfe, wenn es denn humanoid ist, eher sowas wünschen wie so ein Blechtrottel.
Ja.
Also wie so ein hübscher, niedlicher Roboter aus einem Kinderbuch oder wie man sich vielleicht denn in den 1960er Jahren vorgestellt hat.
Absolut. Ich kann das total nachvollziehen. Also wenn ich mir das auch denke, dann denke ich an was Kleines. Ja, das soll nicht so groß sein. Also ich meine, die Humanoiden sind größer als viele Menschen. Ja? Und das ist schon also eine beeindruckende Maschine. Ne? Wenn man sich vorstellt, man steht nachts auf, will ein Glas Wasser trinken und dann steht da diese Maschine hinter der Tür. Ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Nee, und das Uncanny Valley, das wird noch weiter bestehen. Ja. Das ist ja auch interessant, ne, wenn die Japaner mit diesen Silikonpuppen, also wenn man jetzt die Humanoiden in diese Silikonpuppen stecken würde, die dann genauso aussehen wie man selbst oder sein Partner oder seine Partnerin oder so, dann wird es natürlich ganz unheimlich. Ne? Es gibt auch aber es gibt auch dieses hübsche Hotel in Japan, wo du von so Dinosaurier-Robotern begrüßt wirst und eingecheckt wirst. Das muss ganz lustig sein.
Sind die originalgetreu oder niedlich?
Ich glaube, die sind eher das Modell Blechtrottel. Ist nicht Jurassic Park. Hier kommt der T-Rex.
Kann ja auch was Besonderes sein, vielleicht.
Cool. Entschuldigung, brauchen Sie frische Handtücher? Hier ist der T-Rex. Nee, die KI oder künstliche Intelligenz ist per se natürlich eine Innovation an sich. Eine Sprunginnovation ist sie offenkundig und gleichzeitig ist sie ein Enabler, ein Werkzeug für Innovation. Sortier uns da mal so ein bisschen unsere Gedanken. Ne? Wie wäre deine Kurzbeschreibung von, inwiefern ist KI eine radikale Innovation per se und inwieweit ist sie eigentlich nicht mehr als ein interessantes Werkzeug für andere Innovationen?
Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Widerspruch sehe, weil tatsächlich aus meiner Sicht künstliche Intelligenz ist ja eine Weiterentwicklung von Software. Und Software an sich ist ja wiederum auch etwas, was in alle Bereiche reingeht. Also sprich die digitale Welle erfasst ja quasi jeden Lebensbereich und jede Branche. Und dasselbe sehe ich bei künstlicher Intelligenz auch. Also tatsächlich ist das aus meiner Sicht eine riesige Innovation, die aber nichtsdestotrotz ein unglaublich breites Werkzeug ist, mit der man fast überall ein ganz neues Level erreichen kann, neue Produkte bauen kann oder neue Prozesse gestalten kann. Und wir befinden uns jetzt erst am Anfang der Durchdringung damit, genauso wie wir vor ein paar Jahrzehnten am Anfang der Durchdringung mit Software standen, ne? Und dann mehr und mehr Produkte im Softwarebereich dazukamen. Und ich denke, so werden wir das mit KI auch sehen. Und dadurch ist das aus meiner Sicht schon eine wirklich große Innovation, die unser Leben auch stark verändern wird.
Klar, das ist natürlich beides, trägt diese Ambivalenz in sich. Wo entstehen denn aus deiner Sicht zurzeit die interessantesten Innovationen mit KI?
Da gibt es ganz viele ganz spannende Bereiche. Ich meine, klar, was einem immer wieder sofort begegnet, ist ja die Medizin. Also Medizin und Pharmazie, da passiert so viel, was man mit KI jetzt machen kann, was vorher einfach zu teuer war. Also gerade so Experimente im Wet Lab, die man ablöst durch erstmal Simulationen, das ist total spannend. Da gibt's dann in die Richtung persönliche Medizin auch, was passt für mich, für meinen Körper, was vielleicht für deinen nicht gut passt. Ne? Und das auszurechnen und vorzubestimmen oder den besten Andockpunkt für ein Enzym in einem Medikament an den Körper, lauter solche Dinge, die einfach vorher aufgrund der wahnsinnigen Laborkosten, die das bedeutet hätte, das zu testen, einfach gar nicht durchführbar, nicht wirtschaftlich war, kann man jetzt mit KI deutlich besser voranbringen. Also da passiert eine ganze Menge, die ich sehr, sehr spannend finde, auch im Bereich der Pharmazie und der medizinischen Diagnostik und der Diagnose.
Lass mich kurz nachfragen an der Stelle. Ne? Das ist offenkundig so, ist ja auch einer der meist besprochenen Use Cases und ist auch nicht kein Zufall, dass du den jetzt gleich zu Beginn nennst. Wann kommt denn jetzt endlich auch tatsächlich nicht nur quasi die Geschichte oder der Ansatz, sondern das Medikament? Ne? Also ich kann mich gut erinnern, als AlphaFold publiziert hat, wie sie mit ihrer Eiweißfaltung, wie gut das war. Und die dann irgendwie auch natürlich umfassend bombastische Ankündigungen gemacht haben. Bis dato ist aber noch nicht so viel passiert, wenn man ehrlich ist, oder? Also zumindest nicht in der Zulassung.
Aber ich glaube, es gibt nicht das eine KI-Medikament oder so, auf das wir jetzt warten und das dann anders sein wird, sondern wir haben jetzt schon die Situation, dass KI im Prozess einer pharmazeutischen Herstellung eben schon wirkt. Also das ist jetzt schon so, ne? Dass man tatsächlich beispielsweise auch für den Impfstoff von BioNTech war KI auch schon Teil des Prozesses. Ne? Und viele Dinge gehen dadurch einfach schneller und werden möglich, ne? Die vor allem individuellere Bestimmungen und Analysen werden möglich, die einfach nicht möglich waren. Aber ich glaube nicht, dass wir das so als ein Medikament irgendwie so wahrnehmen irgendwann, sondern das schleicht sich einfach mehr und mehr in diesen Prozess ein. Was wir vielleicht irgendwann mal sehen werden, ist tatsächlich die sinkende Kosten für ganz personifizierte Medizin. Da sind wir jetzt tatsächlich noch nicht. Noch ist die ja immer noch sehr teuer. Aber wenn man mit mehr KI mehr Kosten da senken kann, dann müsste das eigentlich nach und nach Schritt für Schritt günstiger werden. Das ist vielleicht auch nicht so ein Heureka-Moment, wo irgendwie klar ist, jetzt ist es anders als vorher, sondern auch eher ein schleichender Prozess. Aber das wird uns jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall begegnen.
Okay, Medizin. Was noch?
Genau, aber auch ganz klar, ich meine eigentlich fast jeder Bereich, ne? Also jede Branche guckt sich ja jetzt an, was kann man damit machen? Energieeffizienz, ganz spannendes Thema, finde ich. Beispielsweise Wärme, Heizung, alles das in Gebäuden und solche Dinge, alles das, was mit der Industrie zu tun hat auch. Ich meine, wir leben ja nun mal in Zeiten, in denen unsere starke Industriebasis in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, anderen Industriestaaten, nach und nach an Bedeutung verliert. Und hier ist ja auch die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Und da ist, glaube ich, also aus meiner Sicht ist auch KI hier wiederum ein Hebel. Wir können mit KI unsere alte Industrie auch in neue Bereiche führen. Da ist natürlich der Maschinenbau, klar, das geht ganz stark in Richtung der smarten Robotik. Also eben eine robotische Infrastruktur, die in der Lage ist, sich adaptiv zu verhalten. Es gibt ja auch entsprechend schon ganze Labore, die mit KI geplant werden und sich auch ganz schnell umplanen lassen. Die ganze Fertigung dann dadurch viel, viel schneller wird. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Aber ich glaube, es ganz, ganz wichtig für den Fortbestand dieser Industrien oder sagen wir mal die nächste Generation dieser Industrien.
Sag doch mal ein Beispiel, wo du optimistisch bist. Hier müsste es eigentlich klappen.
Ich finde, also wenn man jetzt auch nochmal auf Deutschland guckt, dass das im Maschinenbau haben wir eigentlich riesige Chancen. Also ich meine, wir sind ja erst seit, ich glaube, letztem Jahr im Export von Maschinen überholt worden, tatsächlich von China. Vorher waren wir der Exportweltmeister von Maschinen. Das heißt, wir haben ein unglaubliches Know-how hier im Land, ne, im Maschinenbau. Und wir haben ja auch die starken Firmen, die das seit Jahrzehnten machen und die dort auch international Positionen haben, die einfach Marktführer sind und jahrzehntelang wirklich den Markt auch dominiert haben. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, da in dem Maschinenbau und in der Fertigung die entsprechende KI noch mit einzubauen, auch konsequent, also nicht nur so feigenblattmäßig, wir haben jetzt auch ein KI-Modul, sondern wirklich konsequent von vorne mitgedacht im Design, dann müssten wir da eigentlich wirklich eine sehr, sehr spannende Option haben für uns.
Glaubst du, dass es der Branche gelingen wird, das Domänenwissen tatsächlich vorzutragen und tatsächlich die Daten, die sie dann für diese KI-Modelle brauchen, auch proprietär zu halten? Weil das ist ja gewissermaßen dann, wenn das nicht gelingt, dann funktioniert nicht das, was du gerade beschrieben hast, oder?
Ja, du meinst, dass die Daten verloren gehen, dass man sozusagen irgendwie durch Einsatz von externer Software dann auch die Daten einbüßt, die Datenhoheit, diesen Schatz, den man da über Jahrzehnte aufgebaut hat.
Das wäre das eine, oder zu sagen, ne? Weil wir zurzeit eben wissen, wie die Produktion richtig funktioniert, haben nur wir die Daten, also können wir jetzt die größten Innovationssprünge voranbringen.
Ja, also ich glaube, es ist eigentlich gerade ein Entscheidungspunkt. Ne? Wird uns das gelingen, wird das der Branche gelingen, diesen Vorteil für sich zu nutzen? Und diese Daten entsprechend in einen Data-First, AI-First Use-Cases dann auch einzubinden. Weil das ist ja tatsächlich der Fall, dass sie als Einzige diese Daten haben. Wenn man allerdings zu lange wartet, dann könnte das natürlich schon auch passieren, dass andere einfach mit Trial and Error an einem vorbeiziehen und es dann doch schneller schaffen. Ja.
Christian, wir hatten kürzlich Peter Leibinger hier im Podcast zu Gast und er hat, ich weiß gar nicht, ob er es explizit gesagt hat, implizit hat er auf jeden Fall gesagt, ne, dass im Grunde hier China der viel größere Konkurrent ist im Vergleich zu den USA, weil im Grunde das Produktionswissen was uns so stark gemacht hat, jetzt eben auch in China vorhanden ist, aber nicht mehr in den USA.
Ja, da würde ich ihm auch zustimmen. Also sehe ich auch so, dass wir haben eigentlich eine Konkurrenzsituation von zwei verschiedenen Seiten. Zum einen haben wir diesen unglaublichen Vorsprung der USA im Bereich der digitalen Technologien, die sie sich ja wirklich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben und da einfach tatsächlich ja, ich sag mal, in der westlichen Welt der absolute Vorherrscher sind. Und gleichzeitig werden wir von China aus quasi um unsere industriellen Stärken im Wettbewerb bedroht. Ne? Also das heißt, wir haben einerseits es leider nicht geschafft, selber in den digitalen Technologien eine Stärke aufzubauen, die uns jetzt helfen könnte, die uns jetzt stützen könnte. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass China stark an unseren industriellen Vorsprung arbeitet. Ja, das ist, würde ich auch so sehen, dass das ist korrekt beschrieben.
Wo hat denn Europa realistische Chancen, jetzt eher im engeren Feld der KI führend zu werden oder in Nischen vielleicht auch führend zu bleiben?
Also ich glaube ja eigentlich, dass Europa sehr wohl auch die Chance hätte, große KI-Produkte hervorzubringen. Wir haben aber extrem erschwerte Bedingungen durch beispielsweise Kapitalflüsse und aber auch durch Regulierung aus meiner Sicht. Also wir haben uns einen Teil der zum Beispiel der KI-Innovation auch einfach wegreguliert. Aber an sich wäre Europa groß genug, stark genug, kapitalintensiv genug, auch mit dem richtigen Talent ausgestattet, um das auch nach vorne zu bringen. Es könnte genauso gut aus Europa kommen. Und ich glaube, ja, wir werden Nischen besetzen, sicherlich. Also Dinge, die vor allem in unserer industriellen Vergangenheit kommen, auch sehr stark sind und wo wir unseren Vorsprung haben. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass das sollte uns nicht zufriedenstellen. Wir sollten schon den Anspruch haben, als Europa ganz vorne bei diesen Zukunftstechnologien mitzuspielen.
Dann lass uns erstmal über die Barrieren reden, die uns eben in die Situation gebracht haben, dass wir nicht vorne wegfahren. Also was waren die größten Regulierungshürden, die mit dazu beigetragen haben zumindest, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen?
Ja, also ganz klar, wir haben in den letzten Jahren auch von EU-Seite her sehr große Regulierungen gesehen. Und ich gucke jetzt klar auf die Datenschutzgrundverordnung, die es den KI-Startups hier auch wahrscheinlich deutlich schwerer gemacht hat. Ich bin ja auch in dieser Zeit, habe mein Unternehmen ja auch in dieser Zeit gegründet. Also genau in dem Moment kam die Datenschutzgrundverordnung und wir haben die auch komplett umsetzen müssen. Und ich weiß, was das bedeutet. Also das war sehr, 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 sehr teuer, auch in Manpower, weil es letztendlich sehr komplexe Regelungen sind, die man dann auch fast nur als die Gründer können die selber machen. Und das ist natürlich, also was da an Effort und Zeit reingeflossen ist, das richtig zu machen, die man nicht gut nutzen konnte, um dann beim Kunden zu sein oder beim Produkt oder in der Technik, ne, das macht schon einen Unterschied. Und ich habe auch viele Startups gesprochen, die gesagt haben, sie haben das erlebt, dass sie bei einem Venture-Fonds beispielsweise angefragt haben nach Finanzierung und der Investor hatte sowohl sie als auch ein Startup im gleichen Bereich in den USA zur Auswahl und haben sich eigentlich immer, die Investoren immer für die amerikanischen Unternehmen entschieden, weil die schneller am Markt sein können und weil sie dann einfach den größeren Vorsprung haben und man davon ausgeht, dass sie erfolgreicher sein werden, weil Geschwindigkeit dann eben zählt. Und jetzt gucke ich aber auch ganz, wenn ich sage, die Regulierung ist schon ein echtes Problem in Europa, gucke ich aber auch auf den AI Act natürlich und wie die Planungen da sind, wie das gestaltet werden soll. Und ich habe letztens auch noch mal, ich meine, jetzt ist ja gerade eine Pausierung des AI Acts aktiv und es wird noch mal viel darüber nachgedacht und in diesem von der EU initiierten Omnibus-Verfahren. Aber gleichzeitig besteht weiterhin, wenn man sich das anschaut, für KI-Anbieter so hohe Ansprüche, was die erfüllen müssen, dass man letztendlich eigentlich leider vermuten muss, dass das in Deutschland kaum entstehen wird. und in Europa. Weil die Ansprüche einfach, also die sind, das zu erfüllen, ist einfach eine Mammutaufgabe. Und wenn man als Unternehmen damit startet, wenn man vielleicht ein Startup ist oder vielleicht auch ein Mittelständler, der sich in diese Richtung entwickeln will, dann hat man diese Ressourcen nicht.
Und wie kann es trotzdem funktionieren? Oder bist du optimistisch, dass, ne, also im Grunde, ne, nachdem man schon gesehen hat, wie herausragend die DSGVO funktioniert hat, hat man erstmal den AI Act gemacht, der nach vergleichbaren Prinzipien, vielleicht nicht ganz so komplex, aber vergleichbaren Prinzipien funktioniert. Jetzt pausiert man ihn. Hast du Hoffnung, dass man den Schuss dann doch noch hört in Brüssel?
Ja, da habe ich tatsächlich Hoffnung drauf, weil ich glaube, das würde einen, also das entscheidet alles. Wir haben, wenn der AI Act so kommt, wie er jetzt im Moment noch geplant ist, dann werden wir in Europa Anwendungen von KI haben, aber wir werden kaum Anbieter haben. Und das wird, das ist aber letztendlich der entscheidende Punkt, weil wenn wir nur Anwender sind, dann haben wir die Situation, dass wir einen Großteil unserer Wertschöpfung an die entsprechenden KI-Anbieter, ne, beispielsweise in den USA, immer weiterleiten. Und das wird ja, ich das auch in meinem Buch gesagt, das ist so ein bisschen so, als würde man bei einem ganzen Kuchen, den man backt, nur noch die Glasur machen. Und alles, was eigentlich den Kuchen drin ausmacht, kommt immer von woanders. Und nehmen wir als technische Basis schon, kaufen wir ein und bezahlen wir dann natürlich auch.
Logisch. Nur ist die Welt ja nicht schwarz oder weiß, sondern, ne, und es ist nicht so, als ob es gar keine europäischen KI-Anbieter geben würde.
Ja, Gott sei Dank, ja, das stimmt.
Quasi, aber, ja, und das ist ja auch ein wichtiges Thema in deinem Buch, ist es klar, dass wir, wenn je weniger wir anbieten, desto weniger souverän werden wir mit KI umgehen. Wie würdest du den Begriff Souveränität oder technologische Souveränität, der ja auch in dem Buch eine wichtige Rolle spielt, in Bezug auf KI definieren?
Absolut, also technologische Souveränität ist ja eine, aus meiner Sicht, eine Frage der Balance. Also wie viel kann man selber einbringen in einer bestimmten Branche beispielsweise, in ein Herstellungsverfahren, in internationale Liefernetzwerke. Wie viel kann man selber einbringen, damit man dort eine relevante Bedeutung einnimmt? Das heißt ja nicht, dass wir alles selber hier bauen müssen von 0 auf 100 und ohne irgendjemand anders. Das ist auch nicht realistisch. Wir können das viel mit Partnern machen, in Europa, aber auch natürlich darüber hinaus. Aber es ist relevant, wie viel wir selber einbringen. Und in den digitalen Tools und in den digitalen Lebenswelten ist es nun mal so, dass wir erschreckend wenig einbringen als Europa. Wir haben einfach diese letzte Welle der Innovation nicht für uns kommerziell, wirtschaftlich, volkswirtschaftlich ausreichend genutzt. Wir haben eigentlich wir haben SAP. Das ist super, ja. Aber das ist unser einziger wirklich großer Softwarekonzern. Und jetzt haben wir die Herausforderung, dass wir uns in einer Welt befinden, in der Technologie und im digitale Technologie und andere, aber vor allem die digitale, im Moment der Werttreiber Nummer eins ist. Zusammen mit Energie. Und wenn man sich mal die wertvollsten Unternehmen der Welt anguckt, jetzt Aktien dotiert beispielsweise, dann sind das alles Technologieunternehmen, die wertvollsten 10 und auch in den wertvollsten 20. Und unter den wertvollsten 100 sind es auch irre viele Technologieunternehmen. Und das ist kein Zufall. Das ist eigentlich das, wo wir jetzt im Moment stehen. Und da bringen wir nicht genug ein. Wir bringen viel zu viel aus unserer alten Industriehistorie ein und nicht genug von diesen neuen Technologien. Und das merken wir schon überall. Wir merken es in der wirtschaftlichen Situation, weil da nichts ist, was uns tragen kann, wenn entsprechend alte Industrien ihre Kraft vielleicht nach und nach einbüßen. Aber wir merken es auch, und das wurde ja auch viel diskutiert, beispielsweise in unserer politischen Signifikanz. Also wo und bei welchen Anlässen sitzt Deutschland, sitzt Europa mit am Tisch? Wird die Weltpolitik auch von uns gestaltet? Oder stehen wir nicht mehr so daneben und gucken zu und müssen mit dem leben, was dann entschieden wird von anderen?
Klar, das ist jetzt natürlich das ganz große geopolitische
Fass. Das ist schon sehr groß.
was du hier aufmachst. Lass das uns noch mal ein bisschen stärker auf die KI zurückführen. Welche Art der Regulierung von KI wäre denn innovationsfördernd und würde dazu führen, dass auch mehr europäische KI-Startups in die Vorhand kommen?
Also ich glaube, wir werden schon KI-Startups sehen, aber die sind halt in erster Linie nicht Anbieter, sondern Nutzer, ne? Und Anwender. Und wir brauchen Anbieter. Wir brauchen auch Anbieter. Und das ist, um das zu erreichen, müssen die Regularien, die für die KI-Anbieter gelten, abgeschwächt werden, aus meiner Sicht. Und was auch unbedingt notwendig wäre, wäre, dass man sagt, wo genau beinhaltet die Regulierung eigentlich innovationshemmende Maßnahmen. Und das sind ja ganz häufig, tatsächlich steht da ja nicht, Innovation ist verboten, sondern es kommt indirekt dadurch, dass es so unglaublich viel Aufwand ist, ne, und so unglaublich viel kostet. Wo kann man da vielleicht Erleichterungen hinzufügen, damit Unternehmen schneller und besser damit starten können? Und das ist auch nochmal ganz klar, also es ist ja völlig unbestritten, dass wir Regulierung brauchen. Ja, also niemand, das steht gar nicht zur Debatte, das jetzt überhaupt gar nicht zu regulieren. Ja, also niemand will die Barbie-Puppe oder die Puppe, die dem Kind sagt, wie man sich selbst verletzt. Ja, also das ist einfach klar, es geht nicht ohne. Ja. Und jetzt muss man aber schauen, wie kann man diese Gebiete wirklich so klar regeln, dass eben andere Bereiche wie Anbieter, allgemeine Anbieter auch entstehen können, ohne dass sie durch die Sorge vor diesen Risiken einfach schon vorab erstickt werden.
Eine Möglichkeit, vielleicht die wichtigste, ist, dass Forschende zu Anbietern werden. Das ist genau das, was du jetzt auch mit AI Nation machen möchtest. Gib uns Kontext. Was macht ihr da? Ja. Was ist AI Nation und welche Rolle wirst du da haben?
Ja, sehr gern. Also genau, was eine der grundlegenden Thesen ist, die aus meinem Buch kommt, aber auch allgemein ja schon viel diskutiert und ich denke auch eigentlich größtenteils auch schon akzeptiert bei den Menschen, die sich dann beschäftigen, ist ja, dass man sagt, Innovation findet hier nicht ausreichend statt und gerade in diesen Zukunftstechnologien. Und das basiert unter anderem auch darauf, wird auch dadurch erklärt, dass es eben einen Abbruch gibt zwischen der Forschung und der Anwendung dieser Forschung. Wir haben unterschiedliche Gründe. Ich will auch gerne sagen, also zum Beispiel Leibinger ist ja der Meinung, wir hätten keine Innovationskrise, sondern es wären alles nur wegbrechende Absatzmärkte. Ich würde dem widersprechen. Also aus meiner Sicht haben wir ganz klar eine Innovationskrise. Wir durchleben gerade auch das, was wir durchleben, unsere wirtschaftliche Lage beispielsweise, auch deswegen, weil wir schon seit vielen, vielen Jahren diese Innovationskraft in den neuen Technologien nicht gehabt haben. Und mit Innovation meine ich eben nicht nur eine Idee, ne, wir wissen das, alle, die sich mit Innovation beschäftigen, sondern wirklich von der Idee bis zur Marktdurchdringung ein erfolgreiches Produkt. Und diese Kette, die bricht einfach viel zu oft ab nach der Forschung. Es gab mal so eine Hochrechnungsschätzung von Early Bird, die einen Fonds gemacht haben für wissenschaftsbasierte Gründungen. Und die haben gesagt, sind auf die Zahl gekommen, die gesagt, 75% aller Ergebnisse aus der deutschen Forschung landen in der Schublade, werden also gar nicht weiter verwendet. Und das ist eine der Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Und ich glaube, wenn man an dieser Stellschraube dreht, wenn wir es also schaffen, viel mehr noch, gerade auch in den Technologien aus der Forschung, die ja spitzenmäßig funktioniert. Also wir haben exzellente Forschung in Deutschland mit tollen Ergebnissen weltweit anerkannt, dass wir die noch mehr für die Gesellschaft und für die Wirtschaft auch wirklich verwenden. Und da setzt auch AI Nation an. AI Nation ist also eine Initiative des Wirtschaftsministeriums, in der es darum geht, aus der Forschung, aus der Wissenschaft mehr Personen mit ihrer Forschung und ihren Ergebnissen davon zu begeistern, das in die nächste Phase zu führen. Also sprich, ein Unternehmen zu gründen in dem Fall. Sprich, es geht ganz konkret darum, möglichst viel Unterstützung zu bieten für potenzielle Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Wissenschaft.
Und AI kommt ja vor, oder AI, KI kommt ja vor im Namen.
Genau, welche Rolle? KI.
Genau. Aber das müssen nicht nur KI-Wissenschaftler sein, ne? Also es muss kein quasi generisches KI-Startup sein, sondern es kann jedes Startup sein, das intensiv mit KI irgendwas macht, oder?
Richtig, genau. Also wir gucken da nicht nur auf die KI-Forschung, sondern es kann eigentlich aus jedem Anwendungsbereich, aus jeder Branche kommen. Es gibt ja häufig auch sehr gute Ideen, wie man mit Hilfe von KI, wenn man beispielsweise aus der Medizin kommt oder aus der Energiebranche, was man da eigentlich machen kann. Und da gibt es ganz, ganz tolle Ideen an der Forschung und auch ganz tolle Teams, Gründerteams, die sich da formieren, um sowas nach vorne zu bringen. Und da ist immer KI, spielt einfach eine große Rolle. Ohne KI wird es nicht gehen, diese Lösungen. Aber es muss jetzt nicht ein pures KI-Forscherteam sein. Ja.
Und was bringt die AI Nation den KI-Startups? Also was ist gewissermaßen, ne? Was ist die Aufgabe der Plattform? Wie unterstützt sie dann die Gründerinnen und Gründer oder die potenziellen Gründerinnen und Gründer?
Also wir haben ganz viele verschiedene Angebote. Die beiden größten sind ein Programm, das nennt sich das Grant-Programm. Da bekommen Forschende tatsächlich finanzielle Unterstützung, also bis zu knapp 30.000 Euro, die sie für die sie sich bewerben können, um eben beispielsweise in einer Phase von Pause in der Wissenschaft einmal abgesichert die Idee einer Gründung weiterzuentwickeln. Das Geld kann auch eingesetzt werden für beispielsweise Hardware, die benötigt würde, damit man mal loslegen kann und solche Dinge, kann dann auch noch mal aufgestockt werden. Also das ist sozusagen so ein allererster Anreiz, um mal die Möglichkeit überhaupt zu haben, sowas weiterzuentwickeln, weil in der Wissenschaft ist es ja auch nicht so per se möglich, dass man sagt, ich stoppe jetzt einfach mal, was ich hier gerade tue und möchte dann trotzdem existenziell abgesichert sein, um zu probieren, ob ich damit was aufbauen kann. So.
Das erste Halt. Also eigentlich so eine Art Stipendiatenmodell, ja, ne? So ein halbes Jahr ist mal so halbwegs abgedeckt, ne?
Abgesichert und man kann die Idee verfolgen. Und dann gibt es aber auch noch ein Accelerator-Programm, das in Berlin und in München erstmal sein wird, wo es Teams auch, die schon weiter fortgeschritten sind, die schon Unternehmen gegründet haben, in diesem Bereich von uns nochmal weiter unterstützt werden, beispielsweise durch auch finanzielle Sachmittel, wenn sie einen bestimmten Anspruch haben an Hardware oder Labore, aber auch durch Mentoring beispielsweise. Ne? Also wir haben ein großes Netzwerk an tollen, erfahrenen KI- und Gründungspersönlichkeiten und die werden dann gematcht auf die Teams und dass diese dann nochmal, dass man dann in diesem Accelerate-Programm nochmal einen Schritt weiterkommt einfach und groß und stark wird und in die weite Welt hinauszieht. Und nebenher machen wir noch ganz viele Events und Aufklärungen und Informationen dazu und auch verschiedene Reports, die wir über diese ganze Szene dann erstellen. Also da kommt noch so ein ganzes Bundle an Zusatzleistungen dazu.
Du hast ja was durchaus Vergleichbares in Berlin mit aufgebaut, ne? Also das im kleineren Rahmen, eher regional, die Kiez-Initiative. Wenn du da die Jahre Revue passieren lässt, was nützt den Gründerinnen und Gründern wirklich? Und was ist das Übliche, ne? Kennen wir beide aus dem öffentlichen Raum, quasi Fördertheater. Gibt ja Innovationstheater, ne? Wo man so tut, als ob man innovieren würde. Und dann gibt es aber auch das Fördertheater, wo man so getan, als ob gefördert wird oder geholfen wird. Also was nützt wirklich?
Also aus meiner Sicht ist tatsächlich einfach ganz, ganz entscheidend am Anfang, also in dieser frühen Phase, wenn wir sagen, uns geht's darum, aus der Forschung die Leute auch zu begeistern für diesen Weg, dann ist ganz wichtig, darüber wirklich einfach zu informieren. Was gibt's für Optionen? Was bedeutet es, eine Gründung zu machen? Was bedeutet es für meine wissenschaftliche Karriere? Also da einfach auch Role Models zu bieten, Leute zu vernetzen, aufzuklären und eben diese Möglichkeit zu geben, mit den finanziellen Unterstützung einmal diesen Schritt weiter zu denken. Ja. Ich glaube, das ist schon, also das wird auch sehr viel nachgefragt. Wir haben jetzt gerade im ersten nationalen Batch, der es da gibt, wirklich auf 20 Plätze fast 300 Bewerbungen. Also es ist sieht sehr, sehr gut aus.
Diese 30.000 Euro.
Genau. Also für die Teams, die aus der Forschung gründen wollen mit KI. Und wir haben außerdem danach, glaube ich, ist es wirklich ein Netzwerkthema. Ne? Also dann kommt ja auch die Phase des echten Wagniskapitals und Teams sich überlegen, wie sie sich finanzieren wollen. Das ist dann nicht mehr die Frage der öffentlichen Hand. Aber man kann sie immer noch unterstützen, indem man tatsächlich eben die richtigen Leute zusammenbringt. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die Teams einen unglaublichen Wert daraus ziehen, miteinander zu interagieren, die Gründerinnen und Gründer, aber eben auch mit wirklich hilfreichen Mentoren.
Die ihnen dann auch Zugänge zu Kapital verschaffen, richtig?
Ja, ja, absolut, ja, auch das.
Da höre ich immer so quasi zwei unterschiedliche Signale, die ich in meinem Kopf schwer zusammenbekomme. Auf der einen Seite ist es ja tatsächlich so, dass es relativ viel Venture-Kapital für KI-Themen gibt.
Ja.
Also in bestimmten Bereichen könnte man fast sagen, zu viel. So, ne? Oder da sagen mir die Venture-Kapitalisten, naja, also die richtig guten Gründerinnen und Gründer, die finde ich dann auch nicht.
Mm. So. Ja, ist sehr voll schon. Ne?
Also
Space,
quasi,
ja.
Dass es eher so fast so ein Matching-Problem ist, als ein quasi Problem der Masse des Kapitals. Und gleichzeitig, wenn wir auf die Zahlen gucken, ist es natürlich auch wieder offenkundig, das, was du vorhin auch gesagt hast, es gibt einfach zu wenig Kapital. Mm. Wie bringe ich diese beiden Signale in meinem Kopf besser zusammen?
Ja, das ist
sag's mir.
Das ist wirklich unverständlich auch. Das, aber ich glaube, man hat einerseits haben wir in Deutschland jetzt gerade auch eine Situation, in der sich das Wagniskapital in so einer frühen Phase ganz gut entwickelt hat. Ne? Also noch im Vergleich von vor 10 Jahren, als ich auch losgelaufen bin, um für mein Unternehmen Geld einzusammeln, auch so eine Seed-Phase. Das war wirklich anders damals. Und inzwischen gibt es schon wirklich, würde ich sagen, in Deutschland eine ganz gute Abdeckung für diese frühphasigen Finanzierungsthemen. Gleichzeitig fehlt aber weiterhin Kapital für spätere Phasen. Und gerade bei den Technologieunternehmen sehe ich immer noch, also wenn man mit Zukunftstechnologien arbeitet und KI zählt da schon durchaus auch noch dazu, gerade wenn man es jetzt zum Beispiel mit der Biotechnologie kombiniert oder mit der Robotik, das dauert einfach, das braucht Zeit. Und das ist eben was anderes als, ich sag mal, ein E-Commerce-Unternehmen, was man aufbaut und was in einem Jahr halt ready ist und läuft. Und dann kann man sehen, ist das was, wo die Kunden drauf anspringen oder nicht. Hier hat man häufiger, also ich arbeite viel mit Teams zusammen, die sind wirklich jahrelang, 5, 6, 7 Jahre lang arbeiten die da dran, ihren Zugang und ihr Produkt wirklich ready zu kriegen. Und das muss man auch finanziert bekommen. Und das ist sehr anspruchsvoll, so eine Finanzierung zu bekommen. Das ist so dieses klassische, ja, Valley of Death für die Deep Tech Firmen, ne? Weil das einfach länger dauert und der klassische Investor dann da noch keinen Case für sich sieht.
Du hast regional angefangen, jetzt bist du bei der AI Nation. Bräuchte man nicht eigentlich den AI-Continent? Also ist nicht im Grunde, ne, die KI-Technologie per se muss im Grunde auf zumindest mal auf einen europäischen Startmarkt schielen.
Aber das wäre so schön, ja, absolut. Ich glaube, in der geopolitischen Situation, in der wir jetzt gerade sind, wenn du sowas sagst, dann merke ich direkt, wie mir so das Herz aufgeht, ja, so Kontinentgedanken. Wie schade, dass man das irgendwie, dass das so schwierig geworden ist. Ja? Also ich meine, es ist wirklich eine andere Zeit. Ja? Und ich glaube aber Europa unbedingt.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also ja.
Europa,
bei Europa haben wir es ja selbst in der Hand. Ja. Da ist es ja im Grunde einfach nur ja. So frustrierend zu sehen, warum es immer noch nicht gelungen ist, den europäischen Binnenmarkt mal ernsthaft zu vertiefen und warum es nicht die europäischen echten Kapitalmarkt gibt, sondern dass es immer nur so kleine Fortschritte gibt, die dann irgendwie durch eine zweite Regulierungswelle wieder zunichte gemacht werden.
Absolut. Also da hängt viel dran, das glaube ich auch. Also unser weiteres Vorankommen in diesen Technologien und auch wie wir das wirtschaftlich nutzen können und wie groß man da werden kann, hat viel damit zu tun, wie sich Europa entwickeln wird in den nächsten Jahren.
Sieht man ähnliche Initiativen wie eure jetzt auch in anderen europäischen Ländern?
Oh ja, ja. Also nicht exakt gleich, aber es gibt viele Initiativen auch in Frankreich natürlich, sowieso sehr stark, aber auch in Schweden, in Finnland, da gibt es ganz viele ganz, ganz tolle Ähnlichkeiten und da haben wir natürlich auch schon so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und hoffen, dass wir da bald auch zusammenarbeiten können. Ja.
Genau.
Ne?
European AI Nations wäre dann die nächste, genau.
United AI Nations.
Pan-European AI Nation. Wenn ihr nach diesen aus der Forschung kommenden Wannabe-Entrepreneuren schaut, was sind die Charakteristika, wo du sagst, das könnte eine oder einer sein, die wird's packen. Was sind die Kriterien, die Auswahlkriterien für euer Programm? Was sind so Character Traits, nach denen du als erfahrene Gründerin selbst auch guckst, wo du sagst, auf den würde ich auch mein privates Geld wetten, vielleicht, oder die?
Ja, also tatsächlich ist es immer noch sehr vielfältig. Also das kann man auf jeden Fall feststellen. Es ist nicht so, dass man sagt, die entsprechen eigentlich alle einem Typus. Aber was auf jeden Fall entscheidend ist, ist, ob man spürt, dass diese Person den Sprung, den gedanklichen Sprung von der Forschungswelt in eine risikobereite Entrepreneurwelt schafft. Und das ist natürlich total entscheidend, weil das Wissenschaftssystem bringt diese spannenden Dinge hervor, aber es ist natürlich vom System her und vom Belohnungsprinzipien und völlig anders. Ja? Auch wenn man sagen kann, klar, man hat in der Wissenschaft jetzt auch nicht per se einen sicheren Job, dass vieles sind ja auch befristete Verträge und so, aber trotzdem ist schon die Art und Weise, ich sag mal, zu arbeiten, ist einfach eine andere. Und ob jemand diesen Mental State wechseln kann, das ist super entscheidend. Weil letztendlich du gehst halt ins volle Risiko. Und das können nicht alle Personen tragen.
Viele dieser wissenschaftsnahen Deep Tech Founder Programme, die haben ja auch so ein Co-Founder Matching Element, dass man sagt, wir haben auf der einen Seite natürlich irgendwie so den klassischen Forschenden, der tief in der Wissenschaft steckt, aber der braucht den halt noch, den, der aus der BWL kommt, ein MBA gemacht hat und sich natürlich auch für Technologie interessiert. Ist das ein Aspekt, den ihr auch schon auf dem Schirm habt? Und wie würdet ihr dann sowas oder wie werdet ihr sowas angehen?
Ja, im Moment machen wir das noch tatsächlich größtenteils über Events, die wir anbieten. Es gibt auch ein extra Event genau dafür, wo sich also verschiedene Personen einfach aus Wissenschaft, aber auch aus beispielsweise regionalen oder branchenspezifisch passenden Mittelständlern oder Unternehmen, etablierten Unternehmen einfach zusammenkommen, um bestimmte Ideen so ein bisschen Hackathon-mäßig auszutauschen, sich gegenseitig kennenzulernen. Und daraus sind tatsächlich auch schon Teams entstanden. Aber es ist absolut richtig. Also das ist eine Grundvoraussetzung, die total relevant ist und die ich mir auch gut vorstellen kann, mit AI Nation noch weiter auszubauen. Weil das Netzwerk ist ja letztendlich auch eines der Assets, was dann so eine Plattform hat. Und da entsprechend mit zu unterstützen, potenziellen Gründern, Gründerinnen, die sagen, mir fehlt da aber noch genau diese Skill und darauf muss mich noch jemand ergänzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man da ein gutes Angebot machen kann. Ich meine, so Angebote wie zum Beispiel der Y Combinator aus den USA, ist ja eine ganz berühmte, Investoren- und Gründungsschmiede. Und die machen das ja auch. Also deren Co-Matching-Portal ist sehr gefragt, ne? Weil da tatsächlich einfach ein gewisses, da hängt viel von ab. Manche Gründungen kommen einfach auch nicht zustande, weil die Leute fehlen.
Warum hast du dich entschieden, jetzt nochmal im öffentlichen Sektor zu bleiben? Man spürt ja bei dir, wenn man mit dir spricht, du bist auf der einen Seite eine Gründerin von Herzen und gleichzeitig hast du viele Funktionen, die eher auf so einer Netzwerkebene stattfinden in den letzten Jahren eingenommen, bist auch in vielen Beiräten und hilfst hier und da und überall, wo du helfen kannst. Warum hast du gesagt, eigentlich könnte ich der AI Nation nicht am meisten helfen, indem ich wieder ein richtig cooles KI-Startup gründe?
Ich würde das auch gar nicht ausschließen, dass das vielleicht nochmal passiert. Aber ich glaube, das, was ich da jetzt beitragen kann nochmal für die AI Nation, ist auch an dieser Stelle schon entscheidend. Ne? Und ich finde das schon großartig, dass ich die Chance habe, diese verschiedenen Sichtweisen, die ich einfach habe, aus der öffentlichen Hand und auch aus der Verwaltung und gleichzeitig eben diesem Entrepreneur-Aspekt, dem echten unternehmerischen, das da zusammenzubringen. Und ich hoffe, dass ich damit einfach auch sehr vielen, möglichst vielen Teams helfen kann und mit der Arbeit, die wir da machen. Aber das heißt natürlich nicht, dass das für mich nicht durchaus auch noch attraktiv ist, mir vielleicht nochmal mein eigenes Startup zu gründen oder in eins mit reinzugehen, ja.
Verstehe. Aber jetzt erstmal ein paar Jahre Aufbauarbeit.
Genau. Glaub
ich, das braucht es dann ja doch immer. Bevor wir zum Abschluss kommen, lass uns noch mal ein bisschen allgemeiner schauen. Wir haben jetzt am Anfang des Gesprächs natürlich mir das hohe Lied gesungen, wie stark die KI die Innovation fördert. Wo überschätzen wir denn zurzeit die Innovationskraft der KI? Auf der einen Seite, wie innovativ die KI selbst ist und auf der anderen Seite, wo sie doch angeblich den Innovationsprozess so wahnsinnig beschleunigt.
Ja, ich glaube, was wir im Moment sehen, ist, dass zum Beispiel viele Unternehmen gerade loslegen und sagen, sie haben den Eindruck, dass sie mit künstlicher Intelligenz, wie sie jetzt im Moment verfügbar ist, also damit meinen sie die großen Modelle, Sprachmodelle und Bildmodelle, dass sie damit quasi alle ihre Prozesse wegautomatisiert kriegen. Ne? Also Hauptsache weg. Ne? Und ich bezweifle, dass das tatsächlich funktioniert wird. Ja, es gibt diese Fälle, die man damit sehr gut, diese Prozesse, die man damit sehr gut automatisieren kann. Und das wird auch einen nennenswerten Effekt haben. Wir werden also eine Durchmischung mit diesen Möglichkeiten in den Unternehmen sehen, die nach und nach dazu führen, dass mehr und mehr Prozesse intern eben damit abgearbeitet werden können. Und dann ist es auch entscheidend, wer das schafft. Also welche Unternehmen schaffen das, welche schaffen es nicht, weil dann hat man natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Aber irgendwann nivelliert der sich auch. Und ich glaube, dann kommt eigentlich die viel mittelfristig langfristigere Perspektive ins Spiel. Und die halte ich für viel wichtiger, nämlich, was sind echte Produktinnovationen? Also was können wir mit KI wirklich an neuen Dingen für diese Welt hervorbringen? Und da glaube ich, das ist im Moment, denke ich, gucken wir ein bisschen zu sehr auf diese Prozesse. Und da, denke ich, wird es auch die ein oder andere Enttäuschung geben. Ja.
Finde ich sehr spannend. Ne? Also ne, auch die Frage, warum trotz aller erkennbaren Qualitäten der generativen KI und auch anderer KI-Arten oder Zugangsweisen zeigt sich ja bis dato relativ wenig Produktivitätswachstum durch KI.
Ja.
Und, ne, und Produktivitätswachstum kann natürlich tatsächlich auch aus Automatisierung kommen.
Ja.
Aber vor allen Dingen kommt sie durch neue
ja.
Produkte,
ja.
durch echte Innovation.
Ja.
Und da habe ich auch den Eindruck, und auch wenn man immer hofft, dass jetzt irgendwie das Demenzmedikament
zum Beispiel
kommt, ja. was eben ohne KI nicht entwickelt werden konnte, aber jetzt mit Hilfe von KI A überhaupt entwickelt werden kann und B auch noch schneller entwickelt werden könnte, dass wenn das kommt, dass dann im Grunde die großen auch ökonomischen Kennziffern, die KI beweisen, weil du hast eben gesagt, es ist ein bemerkenswerter Effekt. De facto müsste es ja ein messbarer Effekt sein.
Ja.
Und der ist ja erstaunlich gering bis dato.
Ja, aber wir haben ja im Moment auch eine Situation, in der die meisten, also in Deutschland zumindest, die meisten Unternehmen immer noch in dem Zustand sind, wir halten KI für uns wichtig und gucken jetzt mal, was wir damit machen können. Ne? Also wir sind immer noch nicht an dem Stand, dass die allermeisten Unternehmen KI wirklich schon einsetzen. Und dann müsste man diesen Effekt tatsächlich messen können. Aber man misst ihn vor allen Dingen, genauso wie du sagst, man wird ihn genau dann vor allen Dingen bemerken, wenn man wirklich neue Produkte und Angebote damit schaffen kann.
Letzte Frage. Du kennst sie, ich stelle sie allen meinen Gästen. Welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050? Ich bin mir sicher, dass bei der Entwicklung dorthin KI irgendeine Rolle gespielt haben wird, aber es darf nicht die KI selbst sein. Es muss irgendwas aus einem anderen Bereich sein.
Okay, also wenn, da kann ich mir ganz viel vorstellen, aber ich glaube, wenn ich mich auf eine Sache entscheiden muss, dann würde ich sagen Energieeffizienz. Also wir müssen einfach dahin kommen, dass wir in diesen Energiehunger, den wir im Moment haben durch unsere digitale Welt, dass wir den anders gestalten. Und das kann beispielsweise sein durch ganz neue Mikrochip-Technologie, ne, dass wir sagen, wir nehmen da Energiehunger raus, wo er entsteht. Aber es kann auch sein, dadurch, dass wir eben ganz neue Energieformen doch auch schaffen und die entsprechend einsetzen. Und ich meine, wenn ich mir anschaue, die ganzen Ideen von biologisch inspirierten Mikrochips, die eben mehr wie das Gehirn Energie verbrauchen. Und ich meine, das, was wir schaffen mit unseren Gehirnen und wie viel Energie wir dafür brauchen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und wenn wir da auch nur einen Teil davon irgendwie in diese andere Welt übersetzen könnten, das wäre schon so gewinnbringend. Und auf der anderen Seite so Sachen wie Data Center im Weltall, wo es eben so kühl ist, dass man kaum noch Energie braucht. Ich meine, gut, das ist dann natürlich hat andere Herausforderungen, ja? Aber solche Sachen, da denke ich, da sollten wir 2050 wirklich an einem anderen Punkt sein als jetzt.
Und wieder hat's Elon Musk populär gemacht, die Sache
mit dem Weltall.
Mit den Rechenzentren.
Ja.
Aber gut, bietet sich in seinem Fall auch an.
Ja, hat ja schon gewisse Voraussetzungen dafür. Ne?
Raketen hat er ja dazu. Tina, ganz, ganz vielen Dank für dieses hochenergetische Gespräch aus einem hochenergieeffizienten Kopf. Danke.
Oh, ich danke dir. Das hat wirklich viel Spaß gemacht.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit wie immer. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt, die das interessieren könnte. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Ganz herzlichen Dank, Max. Und in 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.